Abschnitt 1 von Der Engel vom westlichen Fenster von Gustav Meyrink. Gelesen für legamus.eu. Diese Aufnahme darf frei weitergegeben und für jeden Zweck verwendet werden. Sonderbares Gefühl, das verschnürte und versiegelte Eigentum eines Toten in der Hand zu halten. Es ist, als gingen feine, unsichtbare Fäden von ihm aus, zart wie Spinnengewebe, und leiteten hinüber in ein dunkles Reich. Die Führung des oft verschlungenen Spagats, die sorgsame Faltung des blauen Umschlagpapiers darunter, das alles zeugt stumm vom liebevollen Denken und Handeln eines Lebendigen, der den Tod kommen fühlte, der darum Briefe, Notizen, Schatullen, angefüllt mit einst Wichtigem, nun aber bereits Gestorbenem, vollgesogen mit Erinnerungen, die lange jetzt verweht sind, sammelt, ordnet, bündelt, mit halben Gedanken an einen zukünftigen Erben, einen ihm fast fremden, fernen Menschen, an mich, der von seinem Hingang wissen und ihn erfahren wird, wenn das geschlossene Bündel, verschollen im Reiche der Lebenden, den Weg in fremde Hand gefunden hat. Die wuchtigen Rotsiegel meines Vetters John Roger sind's, die es verschließen, und sie tragen das Wappen meiner Mutter und ihrer Familie. Lang genug hat dieser Mutter-Brudersohn bei Basen und Tanten schon der Letzte seines Stammes geheißen, und dieses Wort klang in meinen Ohren immer wie ein feierlicher Titel hinter seinem ohne dies fremdartigen Namen, wenn es mit sonderbarem, ein wenig lächerlichem Stolz ausgesprochen wurde, von den dünnen, verschrumpften Lippen, die rundum die letzten waren, einen abgestorbenen Stamm den Rest seines Lebens aushüsteln zu lassen. Dieser Stammbaum, so wuchert das heraldische Wortbild weiter in meiner grübelnden Fantasie, hat seltsam verknorrte Äste über ferne Länder gestreckt. In Schottland hat er gewurzelt und überall in England geblüht, mit einem der ältesten Geschlechter in Wales soll es blutverwandt gewesen sein. Kräftige Schosse fassten Boden in Schweden, in Amerika, zuletzt in Steiermark und in Deutschland. Überall sind die Zweige abgestorben. In Großbritannien verdorrte der Stamm. Einzig bei uns hier im südlichen Österreich schoss ein letzter Ast in Saft. Mein Vetter John Roger. Und diesen letzten Ast hat England erwürgt. Wie hielt seine Lordschaft, mein Großvater mütterlicherseits, an Überlieferung und Namen seiner Ahnen fest? Er, der doch nur ein Milchbauer war in Steiermark. John Roger, mein Vetter, hatte andere Bahnen eingeschlagen, Naturwissenschaften studiert und als Arzt dilettiert in moderner Psychopathologie, weite Reisen gemacht und sich mit großer Ausdauer belehrt in Wien und Zürich, in Aleppo und Madras, in Alexandria und Turin, bei Diplomierten und gar nicht Diplomierten, vom Schmutze des Orients starrenden oder im gebügelten Streifhemd des Westens glänzenden Kennern des tieferen Seelenlebens. Wenige Jahre vor Ausbruch des Krieges war er nach England übergesiedelt. Soll dort Forschungen nachgegangen sein über Schicksal und Herkunft unseres alten Geschlechts. Aus Gründen, die ich nicht kenne. Doch immer hieß es, er spüre einem tiefen, seltsamen Geheimnis nach. Da überraschte ihn der Krieg. Österreichischer Reserveoffizier wurde er interniert. Verließ die Camps nach 5 Jahren als zerstörter Mann. Kam nicht mehr über den Kanal. Starb irgendwo in London, hinterließ nur geringe Habseligkeiten, die jetzt unter den Familienangehörigen zerstreut sind. Mir blieb, mit etlichen Andenken, dies heute eingetroffene Paket. Die steile Aufschrift lautet auf meinen Namen. Der Stammbaum ist erloschen, das Wappen zerbrochen. Das ist auch nur ein richtiger Gedanke von mir, denn kein Herold vollzog über der Gruft diesen düster feierlichen Akt. Das Wappen ist zerbrochen. So sprach ich nur leise vor mich hin, als ich die roten Siegel löste. Niemand mehr wird mit diesem Petschaft siegeln. Es ist ein starkes, prächtiges Wappen, das ich da zerbreche. Zerbreche? Sonderbar. Ist mir nicht plötzlich, als schriebe ich eine Lüge nieder? Wohl breche ich das Wappen auf, aber wer weiß, vielleicht erwecke ich es nur aus langem Schlaf. Im dreiviertel gespaltenen, überm Fuß gegabelten Schild steht im rechten blauen Feld ein silbernes Schwert, senkrecht in einen grünen Hügel gestoßen, wegen der Besitzung Glätthill in Wuster unserer Ahnen. Im linken silbernen Feld steht ein grünender Baum, zwischen dessen Wurzeln eine silberne Quelle hervorströmt, wegen Mortlake in Middlesex. Und im grünen Zwickelfeld überm Schildfuß, da steht das brennende Licht, geformt wie eine frühchristliche Lampe. Ein ungewöhnliches Schildzeichen, seit jeher von den Wappenkundigen mit Befremden betrachtet. Ich zögere, das letzte, sehr schön ausgeprägte Siegel zu zerreißen. Ein Vergnügen, es zu beschauen. Aber was ist das? Das ist doch gar nicht die brennende Lampe überm Schildfuß. Das ist ein Kristall, ein regelmäßiger Dodekaeder, von gloriolenartigen Lichtstrahlen umgeben. Ein strahlender Karfunkel also, keine mattleuchtende Ölfunzel. Und wieder beschleicht mich ein seltsames Gefühl. Mir ist, als wolle sich eine Erinnerung mir ins Bewusstsein emporkämpfen, die schlafend gelegen seit Jahrhunderten. Und wie kommt der Karfunkel in das Wappen? Und sieh da, eine winzige Umschrift. Ich nehme die Lupe und lese: Lapis sacra sanctificatus et precipuus manifestationis. Kopfschüttelnd betrachte ich diese unverständliche Neuerung auf unserem alten, mir sonst so wohlvertrauten Wappen. Es ist ein Siegelschnitt, den ich bestimmt niemals gesehen habe. Entweder hat mein Vetter John Roger einen anderen, zweiten Siegelstock besessen, oder, ja, es ist klar, der scharfe, moderne Schnitt ist unverkennbar. John Roger hat sich in London ein neues Petschaft prägen lassen. Aber warum? Die Öllampe. Es will mir plötzlich wie selbstverständlich, fast wie lächerlich erscheinen. Die Öllampe war nie etwas anderes als eine späte, barocke Korrumpierung. Von jeher hat das Wappen einen leuchtenden Bergkristall geführt. Was aber will die Umschrift sagen? Merkwürdig, wie der Bergkristall mich so bekannt, irgendwie innerlich vertraut anmutet. Bergkristall. Ich weiß ein Märchen von einem leuchtenden Karfunkel, der irgendwo zu oberst strahlt, aber ich habe das Märchen vergessen. Zögernd zerbreche ich das letzte Siegel und entknote das Paket. Was mir entgegenfällt, sind uralte Briefe, Akten, Urkunden, Exzerpte, vergilbte Pergamente in rosenkreuzerischer Chiffreschrift, Tagebücher, Bilder mit hermetischen Pentakeln, zum Teil halb vermodert, einige Schweinslederbände mit alten Kupfern, gebündelte Hefte aller Art, dann ein paar Elfenbeinkästchen voll wunderlichem Altzeug, Münzen, reliquienartig in Silber- und Goldblech gefasste Holzteile, Knöchelchen, sowie fettglänzend und kristallhaft scharf auf Fläche geschnitten Proben bester Steinkohle aus Devonshire und allerhand dergleichen mehr. Obenauf ein Zettel mit der steilen, steifen Handschrift John Rogers. Lies oder lies nicht. Verbrenne oder bewahre. Tu Moder zu Moder. Wir vom Geschlecht der Hoheldat, Fürsten von Wales, sind tot. Masqué. Sind diese Sätze für mich bestimmt? Frage ich mich. Es muss wohl so sein. Ich verstehe ihren Sinn nicht, aber es drängt mich auch nicht, ihnen nachzugrübeln. So wie ein Kind sich sagen würde, was brauche ich das jetzt zu wissen? Ich werde später schon alles von selbst erfahren. Was bedeutet aber das Wort Masqué? Es macht mich neugierig. Ich schlage nach im Lexikon. Masqué, das ist ein anglo-englischer Ausdruck, so lese ich dort. Er heißt so viel wie, was liegt daran? Es ist gleichbedeutend mit dem russischen Ничего. Es war spät in der Nacht, als ich gestern nach langem Sinnen über das Schicksal meines Vetters John Roger und über die Vergänglichkeit aller Hoffnungen und Dinge mich vom Tische erhob, um das genaue Durchprüfen der Hinterlassenschaft dem kommenden Tage zu überlassen. Ich ging zu Bett und schlief bald ein. Offenbar hat mich der Gedanke an den Bergkristall auf dem Wappen bis in den Schlaf verfolgt. Jedenfalls entsinne ich mich nicht, jemals einen so seltsamen Traum erlebt zu haben wie in jener Nacht. Der Karfunkel schwebte irgendwo hoch über mir in der Finsternis. Ein Strahl, der bleich von ihm ausging, traf meine Stirn, und ich fühlte deutlich, dass zwischen meinem Kopf und dem Stein auf diese Weise eine bedeutsame Verbindung hergestellt war. Dieser Verbindung suchte ich mich, da sie mich ängstigte, zu entziehen, und wandte deshalb den Kopf hierhin und dorthin zur Seite, aber es gelang mir nicht, dem Lichtstrahl auszuweichen. Dafür machte ich bei den wiederholten Wendungen und Drehungen des Kopfes eine mich befremdende Erfahrung. Es schien mir nämlich, als stünde der Strahl des Karfunkels auch dann auf meiner Stirn, wenn ich das Gesicht nach unten in die Kissen grub. Und deutlich fühlte ich, wie mein Hinterhaupt die plastische Struktur eines neuen Vorderhauptes annahm. Mir wuchs aus der Scheitelgegend hervor ein zweites Gesicht. Es erschreckte mich nicht, war mir nur lästig, weil ich nun auf keine Weise mehr dem Lichtstrahl zu entrinnen vermochte. Januskopf, sagte ich zu mir selber, aber ich wusste im Traum, dass das lediglich eine Bildungsreminiszenz aus dem Lateinunterricht war und wollte mich mit dieser Erkenntnis zufrieden geben. Doch es ließ mir keine Ruhe. Janus? Unsinn, nicht Janus. Aber was dann? Mit ärgerlicher Beharrlichkeit heftete sich mein Traumbewusstsein an dieses »Was dann?« Dabei wollte es mir nicht einfallen, wer ich war. Stattdessen geschah etwas anderes. Der Karfunkel senkte sich langsam, langsam aus der Höhle, die über mir stand, herab und näherte sich meinem Scheitel. Und ich hatte das Gefühl, als sei er etwas derart mir Fremdes, Urfremdes, dass ich es in keiner Art in Worte hätte fassen können. Ein Gegenstand von fernen Gestirnen wäre mir nicht fremder gewesen. Ich weiß nicht, warum ich jetzt, wenn ich mir den Traum überlege, an die Taube denken muss, die bei der Taufe Jesu durch den Aszeten Johannes vom Himmel herabgekommen ist. Je näher der Karfunkel rückt, desto steiler wird der Lichtstrahl auf mein Haupt, das heißt, auf die Verbindungslinie beider Köpfe. Und allmählich empfand ich dort ein eiskaltes Brennen. An diesem nicht einmal unangenehmen Gefühl wachte ich auf. Der Vormittag nach jener Nacht ist mir im Grübeln über den Traum verloren gegangen. Mühsam und zögernd löste sich mir aus frühestem Kindheitsgedächtnis eine halbe Erinnerung. Das Gedenken an ein Gespräch, an eine Erzählung, an etwas Erdachtes oder Erlesenes oder was es sonst gewesen sein mag, in dem ein Karfunkel vorkam und ein Gesicht oder eine Gestalt, die aber nicht Janus hieß. Eine fast erblindete Vision tauchte da langsam vor mir auf. Als ich, ein Kind noch, auf dem Schoß des Großvaters saß, des vornehmen Lords, der doch nur ein steirischer Gutsbesitzer war, da hat mir der alte Herr, während ich auf seinem Knie ritt, allerhand halblaute Geschichten erzählt. Alles, was Märchen ist in meiner Erinnerung, das spielt auf den Knien des selbst fast märchenhaften Großvaters. Und der Großvater erzählte mir von einem Traum. Träume, sagte er zu mir, sind größere Rechtstitel als Lordschaften und Erbländer, mein Kind. Merke dir das. Wenn du ein rechtschaffener Erbe sein wirst, vermache ich dir vielleicht einmal unseren Traum, den Traum der Hoheldatz. Und dann erzählte er mir mit geheimnisvoll gedämpfter Stimme, so leise, als hätte er Angst, die Luft im Zimmer könnte ihn belauschen und nahe an meinem Ohr, aber immer unterm hopsenden Auf- und Niederreiten seines Schenkels, auf dem ich saß, von einem Karfunkel in einem Lande, wohin ein Sterblicher nicht kommen könne, es sei denn, es geleite ihn einer, der den Tod überwunden hat, und von einer Krone von Gold und Bergkristall auf dem Doppelhaupt des, ich meine mich zu erinnern, dass er von einem Traumdoppelwesen so sprach wie von einem Ahnherrn oder einem Familiengeist. Aber hier versagt mein Gedächtnis ganz. Alles liegt in einem dunkelhellen Nebel gehüllt. Ich jedenfalls habe nie einen ähnlichen Traum gehabt, bis heute Nacht. War das der Traum der Hoheldatz? Es hat keinen Zweck, weiter zu grübeln. Auch unterbrach mich hier der Besuch meines Freundes Sergei Liputin, des alten Kunsthändlers aus der Werrengasse. Liputin, den Spitznamen Nietzschewo haben sie ihm gegeben in der Stadt, war ehemals Hofantiquar seiner Majestät des Zaren, ist aber immer noch ein ansehnlicher, sehr repräsentabler Herr, trotz seines jammervollen Schicksals. Ehemals Millionär, Kenner und Sachverständiger für asiatische Kunst von Weltberühmtheit, jetzt ein alter, rettungslos dem Tod verfallener, armer Winkelhändler mit allerhand zusammengeramschter China-Ware, aber immer noch zaristisch bis auf die Knochen. Ich verdanke seinem nie versagenden Urteil den Besitz einiger hervorragender Seltenheiten. Und, merkwürdig, immer wenn ich eine besondere Sehnsucht, einen Wunsch nach einem Gegenstand, der mir schwer erreichbar scheint, empfinde, bald darauf kommt Liputin mich besuchen und bringt mir Ähnliches. Heute zeige ich ihm, da ich nichts Bemerkenswertes zur Hand habe, die Sendung meines Vetters aus London. Er lobt einige der alten Drucke und nennt sie Rarissima. Auch ein paar gefasste, medaillonähnliche Gegenstände fanden sein Interesse. Gute deutsche Renaissancearbeit von mehr als handwerklicher Güte. Endlich besah er sich das Wappen John Rogers, stutzte und verfiel in Nachdenken. Ich fragte ihn, was ihn bewege. Er zuckte die Achseln, zündete sich eine Zigarette an und schwieg. Nachher plauderten wir von gleichgültigen Dingen. Kurz bevor er wieder ging, warf er noch hin: »Wissen Sie, Verehrter, unser guter Michael Arangelowitsch Stroganow dürfte sein letztes Päckchen Zigaretten nicht mehr überdauern. Es ist gut so. Was sollte er auch noch versetzen? Es tut nichts. Das ist unser aller Ende. Wir Russen gehen wie die Sonne im Osten auf, um im Westen unterzugehen. Leben Sie wohl.« Liputin ging. Ich dachte nach. Also Michael Stroganow, der alte Baron, eine Kaffeehausbekanntschaft von mir, war nun auch so weit, hinüberzugehen in das grüne Reich der Toten, ins grüne Land der Persephone. Seit ich ihn kennengelernt habe, lebt er nur von Tee und Zigaretten. Als er auf der Flucht aus Russland hierher kam, besaß er nichts, als was er auf dem Leibe trug. Darunter etwa ein halbes Dutzend Brillantringe und fast ebenso viele schwere goldene Taschenuhren, was sich eben beim Durchbruch durch die Kette der Bolschewiken in die Tasche hatte stecken lassen. Von diesen Kleinodien lebte er sorglos und mit den Manieren eines großen Herrn. Er rauchte nur die teuersten Zigaretten, die er aus dem Orient bezog, wer weiß, über welche Mittelsmänner. »Die Dinge der Erde in Rauch aufgehen zu lassen«, pflegte er zu sagen, »ist vielleicht der einzige Gefallen, den wir Gott tun können.« Aber zugleich verhungerte er langsam. Und saß er nicht in dem kleinen Laden Liputins, so fror er in seiner Dachkammer irgendwo in der Vorstadt. Also Baron Stroganow, ehemals kaiserlicher Gesandter in Teheran, liegt im Sterben. »Es tut nichts, es ist gut so«, hatte Liputin gesagt. Mit einem gedankenvollen Seufzer ins Leere wende ich mich den Manuskripten und Büchern John Rogers zu. Ich greife dies und das wahllos hervor und fange an zu lesen. Nun habe ich den Tag hindurch John Rogers hinterlassene Dokumente durchstöbert, und das Ergebnis ist, dass es mir aussichtslos erscheint, diese Fetzen von antiquarischen Studien und alten Aufzeichnungen zu einem sinnvollen Ganzen zu ordnen. Aus solchem Schutt ist kein Gebäude mehr zu errichten. Lies und verbrenne, raunte es mir immer wieder zu, Moder zu Moder. Was geht mich auch diese Geschichte eines gewissen John Dee, Baronet von Gladhill, an? Bloß weil der ein alter Engländer mit einem Spleen und vielleicht auch ein Ahnherr meiner Mutter war? Aber ich kann mich nicht entschließen, den Plunder fortzuwerfen. Bisweilen haben Dinge mehr Macht über uns, als wir über sie. Vielleicht sind sie in solchen Fällen die Lebendigeren und stellen sich nur tot. Ich kann mich nicht einmal entschließen, die Lektüre abzubrechen. Sie fesselt mich. Ich weiß nicht zu sagen, warum. Von Stunde zu Stunde mehr. Es wächst da aus einem Wirrsal von Bruchstücken ein schaurig schönes Bild aus alter Dämmerung hervor, das Bildnis eines hochgearteten Geistes, eines furchtbar Getäuschten, eines Menschen strahlend am Morgen, umwölkt am Mittag, verfolgt, verhöhnt, ans Kreuz geschlagen, mit Essig und Galle erquickt, niedergefahren zur Hölle und dennoch berufen, zuletzt in das hohe Geheimnis des Himmels entrückt zu werden, wie nur je eine edle Seele, ein starker Bekenner, ein liebender Geist. Nein, die Geschichte des John Dee, Spätenkel eines der ältesten Geschlechter der Insel, der alten Fürsten und Grafen von Wales, Ahnherren meines mütterlichen Blutes, diese Geschichte soll nicht ganz verloren sein. Aber ich vermag sie nicht so zu schreiben, wie ich möchte, das sehe ich ein. Es fehlt mir dazu fast alle Vorbedingung, die Möglichkeit einiger Studien, dann das große Wissen meines Vetters auf Gebieten, die einige okkult nennen, andere mit dem Wort Parapsychologie beiseite schieben zu können glauben. Es fehlen mir in solchen Dingen Erfahrung und Urteil. Ich kann nichts Besseres tun, als mit gewissenhafter Mühe versuchen, Ordnung und einen immerhin verständlichen Plan in dies Durcheinander von Trümmern zu bringen. Behalten und weitergeben, nach den Worten meines Vetters John Roger. Es entsteht freilich so nur ein brüchiges Mosaikbild. Aber ist nicht häufiger der Reiz der Ruine größer als der einer glatten Bildtafel? Rätselvoll springt da die Kontur vom Lächeln eines Mundes ab zu der tiefsten Schmerzfalte über der Nasenwurzel. Rätselvoll starrt ein Auge unter abgesprengter Stirn hervor. Rätselvoll leuchtet plötzlich ein Inkarnat auf aus bröckelndem Hintergrund. Rätselhaft, rätselhaft. Wochen, wenn nicht Monate, wird es mich kosten, bis ich in peinlicher Arbeit diese notwendige Entwirrung des schon halb verrotteten Knäuels geschafft haben werde. Ich schwanke. Soll ich es tun? Hätte ich doch nur die Gewissheit, ein Innerer zwänge mich dazu. Ich würde aus reinem Trotz ablehnen und das ganze Zeug in Rauch aufgehen lassen, um dem lieben Gott einen Gefallen zu tun. Dazwischen muss ich immer wieder an den sterbenden Baron Michael Arangelowitsch Stroganow denken, der seine Zigaretten nicht mehr aufrauchen kann. Vielleicht, weil der liebe Gott seine Bedenken hat, sich von einem Menschen allzu viele Gefälligkeiten erweisen zu lassen. Ende von Abschnitt 1, gelesen von Hokuspokus.